Hi, ich bin Pascal, herzlich willkommen in meinem Bett. Das ist mal ein bisschen anderer Podcast, ich liege aber aus Gründen hier. Ich habe nämlich MECFS und eine Kopfgelenksinstabilität. Kennt bisher kaum jemand, aber genau daran würde ich am liebsten mit euch zusammen ein bisschen was ändern. Es wird allerdings kein reiner Krankheitspodcast, sondern Talkformat mit überraschenden und spannenden Themen, mit sehr persönlichen Gesprächen und vor allem mit unglaublich tollen Gästen. Ja, und weil ich natürlich nicht zu meinen Gästen kann, legen sich meine Gäste zu mir in dieses Bett. Legt euch gerne mit dazu.
Hör mal, wer da liegt. Gespräche auf Augenhöhe. Der Podcast im Bett. Mit Pascal Hillgruber.
Ich freue mich sehr über meinen Gast heute, denn er ist sowohl gebildet als auch eloquent. Er gilt als sehr humorvoll, aber auch als sehr charmant und einfühlsam. Und ich behaupte jetzt einfach mal ganz frech, dass es in Deutschland ganz, ganz wenige Promis nur gibt, egal ob männlich oder weiblich. Fußballnationalspieler, Schauspieler, Politiker, Musiker, wie auch immer, die nicht gerne mal zu ihm zum Interview ins Magazin wollen würden. Und zwar ist heute hier der Chefredakteur und Verleger vom deutschen Playboy. Das ist Florian Beutin. Hallo Florian.
Moin, moin Pascal.
Schön, dass du da bist. Ich freue mich jetzt seit Wochen, ehrlich gesagt, auf dieses Gespräch. Auch und vor allem deshalb, weil du, als ich dich gefragt habe, ob du kommen möchtest, als ich dich eingeladen habe, eigentlich ohne mit der Wimper zu zucken und postwendend gesagt hast, jo, da bin ich mit dabei, leg mich zu dir auf jeden Fall ins Bett.
Ja, obwohl das ja eigentlich tatsächlich ein bisschen Zufall war, dass es überhaupt dazu kam, weil deine Kontaktaufnahme habe ich durch Zufall aus einem Instagram-Nachrichtenfilter-Kanal gefischt.
Der berühmte Nachrichtenanfragenordner.
Genau, wo ich nur reingucke, wenn ich wirklich ganz viel Zeit habe. Mhm. Und die hatte ich offensichtlich in dem Moment. Aber ich bin sehr froh, dass ich die Nachricht gefunden habe. Da ist ja viel Quatsch dabei, aber deine Nachricht hat mich sofort getriggert. Da, ich glaube, das ging los, weil nicht ganz sicher, aber so, lieber Florian, hast du Lust, dich mit mir ins Bett zu legen?
Ja, das hat direkt gefruchtet.
Und da hattest du mich.
So leicht bist du zu haben. Das ist also mein Glück jetzt in diesem Fall. Nein, also ich freue mich.
Ich glaube, wenn es meine Frau hört, dass ich so leicht zu haben bin.
Na gut. Wir sind doch zu zweit.
Wir sind zu zweit.
Hört doch keiner. Genau. Falls ihr euch übrigens wundert, dass wir die Bettdecken gar nicht benutzen im Bett. Wir sind jetzt, Stand heute, Aufzeichnungstermin Mitte April. Ich freue mich schon auf den Sommer, weil es ist ganz schön muckelig.
Hier. Wirklich ist gut, ja. Es ist wirklich sehr, sehr heiß.
Es fehlt nur der Pinienaufguss. Das ist, dann haben wir das Ganze hier komplett. Worüber wollen wir sprechen? Natürlich, über deinen Job als Playboy-Chef. Da habe ich ungefähr 2,4 Millionen Fragen zu. Ich glaube, da gibt's ganz, ganz viel Interessantes. Und wir wollen uns natürlich aber auch über die Erkrankung hier unterhalten, über das Setting. Das ist ja mit einfach einer der Hauptgründe, das Thema irgendwie in die Öffentlichkeit zu kriegen. Und ich glaube, wir hatten ja vorher dann schon mal ein bisschen hin und her geschrieben, dass es dir eigentlich genauso ging wie mir vor meinen Erkrankungen, dass du sowohl von Kopfgelenksinstabilitäten zum Beispiel als auch von MECFS noch nie was gehört hast, ne?
Das ist richtig. Nee, habe ich tatsächlich vorher noch nie, was einen auch natürlich sehr nachdenklich macht, weil man doch denkt so, dass, sag ich mal, man zumindest auch, wenn man nicht selber betroffen ist, weiß, worunter Menschen leiden können. Und ich meine, klar, auch das, ich nehme an, darüber bist du auch sprechend, das Thema Post-Covid, also in welcher Form das auch mit Covid irgendwie zusammenhängt. Ja. So, fand ich schon, also für mich eigentlich sehr erschreckend, dass ich davon noch nie gehört hatte.
Mhm. Ja, es ist vor allem, ich meine, ich sage das immer mit Vorsicht, ne, inklusive Dunkelziffer, das sind so die Schätzungen der Experten ja. Aber wenn man sich überlegt, dass wir gerade an Betroffenen auf die Millionen ungefähr in Deutschland zulaufen und wir sind ja Kollegen, beides Journalisten, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hätte immer von mir behauptet, auch durch den Job eine ganz gute Allgemeinbildung zu haben. Und dann stehst du da und denkst dir, wie kann das sein, dass man davon noch nicht gehört hat.
Wenn ich mir vorstelle, wie viele Millionen Städte gibt es eigentlich in Deutschland? Nicht so viele. Und wenn du sagst, das ist fast eine Million Menschen in Deutschland sind davon betroffen und man weiß es nicht.
Mhm. Ja, und es ist ja auch der Alltag der Menschen, sieht ja irgendwie zwar sehr unterschiedlich aus. Ich zu meinem Teil jetzt gerade kann zwischendurch immer noch ein bisschen rumlaufen. Ich habe dich ja auch an der Tür empfangen. Wir haben uns kurz hingesetzt, haben irgendwie ein Glas Wasser getrunken. Es gibt ja aber auch einfach Menschen, die wirklich den ganzen Tag, die das hier gar nicht machen könnten, die so Probleme haben mit Reizen, die im dunklen Zimmer liegen und so, was man sich einfach überhaupt nicht vorstellen kann. Und das löst dann schon was in einem aus, ne? Wenn man sich damit beschäftigt.
Ja, absolut. Also ich bin ja froh, ehrlich gesagt, dass du mich tatsächlich, wie du gerade sagst, auch an der Tür im Empfang nehmen konntest. Also dass du in der Lage bist, dich zu bewegen und eben nicht bettlägerig bist. Zumindest im Moment bist du es nicht. Das ist ja geschrieben, dass du auch schon ganz andere Phasen hattest.
Ja, ja. Ja, ich habe gerade Glück, das ist immer so ein Auf und Ab. Kommt so wellenartig, aber das ist ja einfach auch das Thema, ne, dass ich die Energie, die ich habe, dann jetzt einfach dafür nutzen kann, um das Thema einfach ein bisschen in die Öffentlichkeit zu bringen und einfach auch mit den Menschen wie mit dir jetzt genau darüber zu sprechen. Ich meine, du bist Familienvater, sich dann auch vielleicht vorzustellen, wie es wäre, wenn du den ganzen Tag jetzt im Bett liegen würdest, ne? Also das ist ja auch eine Vorstellung, das beschäftigt man sich ja auch nie mit eigentlich, warum auch, ne?
Ja, also es ist tatsächlich so, wie es, also man ist erst dann in dieser Welt, wenn man entweder betroffen ist oder wenn man tatsächlich, so wie ich dich jetzt, jemanden kennt, der von so einer Krankheit betroffen ist, die man auch nicht richtig versteht, also die man nicht nachvollziehen kann. Es gibt ja Dinge, die sind nachvollziehbar. Man denkt, klar, du hast vielleicht dich mit bestimmten Risiko ausgesetzt, sei es ernährungstechnisch oder durch Rauchen oder wie auch immer so. Aber eine Krankheit, die man, ich weiß nicht, wie es dir geht dabei, aber die man sich so gar nicht erklären kann, warum ich, ist wahrscheinlich auch so eine klassische Frage, oder die man sich dann stellt, warum bin ich jetzt eigentlich davon betroffen? So,
Umso wichtiger ist da halt eben die Forschung, aber dafür braucht es halt eben auch ein Standing quasi. Ne? Dafür braucht es eben die Öffentlichkeit, weil wie immer geht es natürlich auch ums liebe Geld und die Investoren geben ihr Geld natürlich nur dann, wenn sie auch Aussicht auf Erfolg haben.
Das ist echt das Bittere, dass in der Medizin, zumindest in der Pharmaindustrie, nicht in erster Linie darum geht, Gutes zu tun in der Welt, sondern natürlich ist es auch ein knallhartes Businessmodell. Also klar, dort, wo ich Geld verdienen kann, dort stecke ich Geld in die Forschung und Entwicklung.
Das ist so. Ja, weißt du, was helfen würde? Zum Beispiel ein Artikel im Playboy oder sowas.
Ja.
Es gibt ja so Zeitschriften, die haben eine riesengroße Reichweite. Und wenn man da zum Beispiel die Möglichkeit hat, mit einem Chefredakteur zu sprechen oder so, der da Handhabe hat, dann könnte man sich ja durchaus Gedanken darüber machen.
Natürlich.
Ob sowas in so einem Magazin auftaucht. Ich meine, ihr habt ja eine wahnsinnig breit gestreute Themenbandbreite. Ja, ne? Also ich meine.
Absolut. Ich glaube, das ist das, was den Erfolg des Playboy auch ausmacht, dass er eben ein sehr vielfältiges Magazin ist, also oder eine vielfältige Magazinmarke. Wir sind ja nicht nur ein Printmagazin, sondern eben ja auch tatsächlich am Audioformate. Wir haben natürlich auch Videoformate, wir haben bis hin zu Eventformaten. Also das Thema, so vielfältig wie das Leben ist, diese Vielfalt wollen wir auch gerne natürlich im Playboy darstellen.
Das hört sich auf jeden Fall gut an. Das war jetzt gemeint von mir, ne? Ich wollte dich jetzt nicht festnageln auf sowas.
Nee, ich kann ja immer noch sagen, du spinnst wohl, aber habe ich nicht.
Na, ich finde es auf jeden Fall toll und du hast ja auch, beweist ja auch mit deinem Besuch hier einfach in dem Podcast und bei mir, dass das Thema für dich auf jeden Fall eine Rolle spielt und dass es wichtig für dich ist. Ja. Und es ist ja auch einfach was, wo man auch einfach sagen muss, das ist was, was uns gesellschaftlich einfach weiter beschäftigen wird, ne? Also die Pandemie mag vielleicht vorbei sein, aber die Nachwirkungen werden uns noch relativ lange beschäftigen. Ja. Und das gehört einfach mit zu unserem Alltag mit dazu jetzt mittlerweile, ne?
Leider ja.
Ja. Ich finde das unglaublich spannend. Lass uns über deinen Job als Playboy-Chef sprechen, weil jeder von uns kennt ja auch so diese Vorstellungsrunden oder keine Ahnung, wenn du auf eine Party gehst oder irgendwelche Empfänge oder was weiß ich nicht, irgendwas, wo dann jeder so ein bisschen erzählt, was machst du denn eigentlich beruflich und so. Und jetzt kommst du dahin und dann ist die Runde vorbei. Der eine erzählt von seinem Job als Rechtsanwalt und was da nicht alles, der nächste ist Mechatroniker und dann kommst du und sagst, ich bin übrigens der Chefredakteur von Playboy. Was passiert in diesem Moment? Verändert sich irgendwie die Energie im Raum? Es ist schon special irgendwie, ne?
Das tut's schon und dadurch, dass ich das weiß, dass das oft, sag ich mal, wie du sagst, die Energie oder die Temperatur in dem Raum verändert, erzähle ich das auch nicht in allen Runden. Also mein, klar, es gibt natürlich Menschen, die wissen, was ich tue. Aber wenn ich, und darauf spielst du ja an, in Runden kommen, wo vielleicht kein Mensch weiß, was ich mache, überlege ich mir manchmal oder mache ich es auch stimmungsabhängig davon, ob ich das sage oder nicht, weil ich durchaus weiß, dass es Reaktionen gibt und die sind übrigens sehr unterschiedlich. Und man kann auch grundsätzlich sagen, zwischen den Geschlechtern sehr unterschiedlich.
Das also, hätte mich jetzt mal noch auch interessiert natürlich. Ne? Ja. Reagieren Männer und Frauen unterschiedlich?
Reagieren, in der Regel ja. Also Frauen fühlen sich manchmal beobachtet und ich sehe in ihren Augen so nach dem Motto, ah, das macht er also so. Und dann sehe ich das in ihren Gesichtern, dass sie so rekapitulieren, wie hat er mich jetzt die letzten 10 Minuten angeguckt? Hat er mich bewertend angeguckt?
Ja, oder verstehe. Nicht?
Und bei Männern ist es meistens so, da setzen sofort so Art Verbrüderungsszenarien ein. Also dann wird sofort meine auch körperliche Nähe gesucht, dann wird man mal einen Arm um die Schulter gelegt und so nach dem Motto, ach, einer von uns. Das ist jetzt ein bisschen holzschnittartig, aber ja, es ist schon durchaus so, dass das Menschen ja offensichtlich fasziniert in jeglicher Hinsicht.
Ja, also ja, klar, verstehe ich auch. Bisher, ich wollte gerade sagen, auf vielen Ebenen irgendwie spannend, ne? Wenn da jemand irgendwie Wildfremdes den Arm um dich legt. Wobei, da bin ich ja mit meiner Einladung hier in mein Bett bei dir jetzt ganz vorne mit dabei. Also mehr Verbrüderung.
Das ist richtig. Aber wir haben auch ganz schön viel an eigentlich dafür, oder? Aber obwohl es hier auch noch so heiß ist. Aber ich weiß ja nicht, ob das ist ja wahrscheinlich ein jugendfreies Format auch.
Es ist
obwohl, dazu muss ich immer sagen, so, da wäre ich auch öfters gefragt, der Playboy unterliegt auch keiner Alterskontrolle. Okay. Ja. Also du kannst auch als klar, ich meine, ich glaube, ein 6-Jähriger interessiert sich jetzt nicht unbedingt für den Playboy, weil er auch die Texte möglicherweise nicht versteht. Hm. Aber du kannst auch als 12-Jähriger einfach zum Kioskbetreiber gehen, Kioskbesitzer und dir den Playboy kaufen. Kein Problem. Ja. Wir sind kein pornografisches Magazin. Hm.
Wobei, wenn Manuel Neuer auf dem Cover ist, interessiert sich, auf dem Cover nicht, aber wenn Manuel Neuer im Interview ist, interessiert sich vielleicht auch der 6-Jährige.
Dann interessiert sich möglicherweise auch der 6-Jährige dafür. Das stimmt.
Ja, wenn man es auch mal so betrachtet, ich meine, kein Mensch braucht heutzutage mehr ein Magazin mit Geld am Kiosk zu kaufen, um jetzt an Nacktbilder zu kommen, wenn ich wollen würde. Aber ist ja ein Thema, mit dem ihr wahrscheinlich trotzdem immer noch konfrontiert werdet, auch zum Thema, ja, ich habe es jetzt mitgekriegt im letzten Magazin mit Dani Büchner oder so, wo es heißt, es ist alles Fake, alles Photoshop. Ihr seid für das Bild verantwortlich, was Frauen heutzutage von sich haben. Wie gehst du damit um?
Ach, das ist so, dass es, glaube ich, in gewisser Weise auch dass das Magazin nach wie vor polarisiert, weil das Thema Sexualität natürlich auch und Erotik nach wie vor polarisiert. Auch, ich meine, den Playboy gibt es jetzt seit über 70 Jahren weltweit, seit über 50 Jahren in Deutschland. Und es hat sich aber nie geändert. Also es ist auch so, dass der Playboy und das Thema Nacktheit haben vor 70, 50 Jahren genauso polarisiert. Weil, und das finde ich auch vollkommen in Ordnung, weil Sexualität was sehr, sehr Individuelles und sehr, sehr Persönliches, was sehr Intimes ist. Und er hat natürlich seine eigene Sicht auf das Thema Nacktheit. Und es gibt keine, sag ich mal, objektive Sicht auf das Thema Nacktheit, sondern sie obliegt eigentlich wirklich immer der eigenen Perspektive. Und das ist etwas, was Playboy-Leser natürlich genauso empfinden oder die Öffentlichkeit genauso empfindet. Und es ist auch immer noch ein Zeichen von Selbstbestimmtheit und von einem großen Mut zu sagen, okay, ich präsentiere mich in einer großen Öffentlichkeit im wahrsten Sinne des Wortes entblößt. Ich meine, ich mache mich damit ja auch angreifbar. Du hast Dani Büchner jetzt gerade genannt. Das betrifft im Prinzip jeden unserer Coverstars, die sich im wahrsten Sinne des Wortes entblößen und sich damit natürlich auch angreifbar machen, dass wir uns auch möglicherweise angreifbar machen und dass natürlich in Zeiten von Photoshop und KI man sich immer dem Vorwurf aussetzt, so, das ist ja alles nicht echt, das ist ja alles fake. Ja, okay, aber ich sage auch da, im Endeffekt, das zeigt nur, dass das Thema nach wie vor mit einer großen Emotionalität eben auch besetzt ist und das ist das, was wir machen, niemanden kalt lässt und das ist auf deiner Seite auch ein gutes Geschäftsmodell.
Es ist mit Sicherheit ein gutes Geschäftsmodell, aber ich glaube, das ist ja was man, sobald man in den Medien auf irgendeine Art und Weise arbeitet, immer mit als erstes feststellt, dass auch Kritik bedeutet, dass du in deinem Gegenüber halt ja einfach was auslöst. Richtig. Das ist ja was mit den Menschen macht und es ja auch eine Art von Feedback ist und du irgendeinen Impuls gegeben hast, der
die Person zumindest irgendwie dazu anregt, sich mit dem Thema irgendwie zu beschäftigen. Und das ist ja egal, ob es Begeisterung oder Empörung ist. Ne? Ja.
Ich zitiere da gerne einen, nicht weil ich so schlau bin, sondern weil ich das wirklich sehr, 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 sehr treffend finde, einen Hirnforscher, Häusel heißt der, und der hat einen schönen Satz geprägt. Der hat gesagt, eine Information, die in deinem Hirn keine Emotion auslöst, ist für dein Hirn vollkommen wertlos. Das heißt, es geht gar nicht in erster Linie um eine positive oder eine negative Emotion, aber es geht darum, dass du überhaupt Emotionen auslöst. Und das ist schon etwas, was uns beim Playboy, aber auch in der Ganzheit wichtig ist. Das betrifft auch die anderen Themen, ob es Reportagethemen, du hast Interviews genannt, eben auch aus den unterschiedlichsten Bereichen. Da interessiert mich auch, wenn ich mit einem Sportler spreche, nicht die Spielaufstellung beim nächsten Spiel oder die sondern mich interessiert diese Persönlichkeit, der Mensch. Was bringt den eigentlich dazu? Mit was muss der sich auseinandersetzen? Was sind seine Herausforderungen? Was sind seine Ängste? Also das Thema Emotionen ist, sage ich mal, glaube ich, Kern der Magazinmarke Playboy. Und natürlich, was über allem schwebt, ist das Thema Selbstbestimmtheit und Freiheit. Und zwar auch in jeglicher Hinsicht. Also, und da sehe ich mich schon in der Tradition natürlich auch des Magazin-Erfinders Hugh Hefner, der im Prinzip sich sehr, sehr stark gemacht hat, für das Thema persönliche Freiheit. Jeder soll nach seinem Gusto glücklich werden.
Ohne anderen dabei zu schaden, ne?
Ohne anderen dabei zu schaden ist
das natürlich der Klassiker. Ansonsten hat jeder von uns, glaube ich, oder nein, finde ich, denke ich, das Recht auf Glück. Ne? Und jeder darf halt alles tun, was in seiner Macht steht, um glücklich zu werden. Aber wo du Hugh Hefner gerade ansprichst, das ist ja auch so skurril, finde ich, ne? Weil du sagst, dass es trotzdem immer noch so polarisiert, das Thema. Ich meine, was hat Hugh Hefner denn in den 50er Jahren in den USA gemacht? Ich meine, er hat ja im Grunde dafür gesorgt, dass das Thema Sexualität einfach mal mit Licht stattfindet.
Ja.
Wenn die Leute haben hinter verschlossenen Türen über nichts gesprochen und, sagen wir mal, ihre ehelichen Pflichten im Dunkeln verrichtet sozusagen.
Ja.
Weil das ja einfach auch so prüde war. Und das jetzt fortzuführen, ist einerseits natürlich irgendwie toll, auch zu merken, dass das ankommt. Ich habe das Gefühl, dass wir irgendwie freier werden. Auf der anderen Seite aber so skurril, finde ich, und so paradox, dass sich da in manchen, bei manchen Menschen doch irgendwie so nichts zu tun scheint, ne?
Naja, wir sind tatsächlich in einer Gesellschaft, die, ich glaube, insgesamt natürlich freier geworden ist als die 50er Jahre. Also weil du das gerade erwähnt hast. So, ich hatte Hugh Hefner mal gefragt, so eigentlich, wie war dieses Amerika in diesen 50er Jahren? Er hat gesagt, die Amerikaner waren Angst ergriffen. Sie hatten vor zwei Dingen ganz besonders viel Angst, nämlich dass über Nacht der Russe einmarschiert. Davor haben sie heutzutage nicht mehr so viel Angst. Eher vor dem deutschen, eher vor der europäischen Wirtschaftskraft.
Ja.
Thema Zollkrieg. Mhm. Und die zweite Angst ist, dass jemand, wie du es auch erwähnt hast, vergisst beim Sex das Licht auszumachen. Sprich, deine größte Lebensleistung, hat er mal gesagt, sei das Licht in den Schlafzimmer angemacht zu haben. Was das ja im Prinzip sagt, ist, dass er den Sex aus der Tabuzone gezogen hat, gebracht hat. Aber wir sind heutzutage sehr gesellschaftlich in einer Zeit, wo wir immer genau wissen, was richtig und falsch ist und vor allem den anderen immer davon überzeugen müssen, dass die eigene Sichtweise maßgeblich ist. Also nicht wir sind, würde ich mal sagen, nicht in wirklich toleranten Zeiten. Es ist viel möglich heute, aber sind wir wirklich eine tolerantere Gesellschaft? Den Eindruck habe ich nicht. Also gerade wenn es darum geht, dass sich jemand im Playboy nackig macht, vor der Kamera unserer Kamerafrau, also unserer Fotografin, oder das sind ja genauso viele Frauen wie auch Männer, die Fotos machen, so die dann verurteilt werden. Und zwar sehr häufig von anderen Frauen verurteilt werden, was ich im Prinzip natürlich auch als gegenteilig, wenn ich über den Begriff Feminismus nachdenke, ist es für mich das Gegenteil eigentlich eines wahren Feminismus. Wenn ich als Frau eine andere Frau dafür verurteile, dass sie etwas tut, was vollkommen selbstbestimmt ist, weil sie das will.
Exakt.
Wenn ich einen Playboy-Titelstar frage, warum machst du das? Weil ich es kann. Und das ist doch eigentlich eine Form, ich muss es ja nicht genauso machen. Wenn ich der Meinung bin, ich muss mich nicht nackig präsentieren, alles fein, muss nicht jeder machen. So, aber jemand anders dafür zu verurteilen, dass er diesen Mut hat und etwas Selbstbestimmtes tut, finde ich antifeministisch, ehrlich gesagt.
Ich finde das ganz spannend, auch dass du das gerade aufbringst. Ich habe vor ein paar Wochen, ist gar nicht lange her, mal einen Satz gehört in der Rede von so einem Motivational Speaker auf der Bühne bei so einem großen Event, der gesagt hat, eins unserer größten gesellschaftlichen Probleme momentan ist, dass wir gar nicht mehr in den Dialog oder in die Diskussion miteinander gehen, sondern fast ausschließlich nur noch bezichtigen.
Ja.
So, und das passt ganz gut da rein eigentlich in dieses Bild, ne, dass du sagst, irgendwie sind wir schon ein Stück freier und das geht auch irgendwie, aber auf der anderen Seite trotzdem nicht toleranter. Weil trotzdem immer noch gewisse Dinge irgendwie sein müssen, wie ich mir das quasi vorstelle.
Und ich finde das ganz wichtig, dass man immer begreift, dass es durchaus unterschiedliche Perspektiven gibt, auf ein und dasselbe Thema zu gucken. Mhm. Und das scheint uns ein bisschen abhanden gekommen zu sein. Natürlich dienen da diese Social Media Kanäle, die das natürlich auch fördern, die Algorithmen, die das fördern, je härter und unnachgiebiger man ist in seiner Position, möglicherweise, wenn man sogar auch jenseits des Anstands sich formuliert und verhält, so, dann fördert das der Algorithmus auch so. Sprich Hate Speech, also Hass wird natürlich eher gefördert, so. Bringt unsere Gesellschaft nicht zwingend weiter.
Soll sich der ein oder andere Tech-Milliardär in den USA sehr gut mit auskennen.
Habe ich ja mir auch sagen lassen, ja.
Ist momentan ja ab und an durchaus mal Thema. Was macht denn dann für dich aus deiner Sicht in der heutigen Zeit dann auch Männlichkeit aus? Also, weil da gibt es ja auch tausend Ansätze und Meinungen zu irgendwie. Und warum polarisiert das genauso?
Ja, es wird ja immer davon, ist die Rede so, dass der Mann in der Krise ist. Also das ist, ich weiß nicht, wie viele Titelgeschichten ich da schon drüber gelesen habe, dass der Mann in der Krise ist. Da frage ich mich immer, wer das schreibt. Das eigentlich schreibt das jetzt, ist das aus der weiblichen Sicht, dass der Mann in der Krise ist? So, ich glaube, dass der Mann, also gesellschaftlich hat sich vieles verändert in den letzten wahrscheinlich 100 Jahren auch. Mhm. Und das ist auch richtig so, dass sich vieles verändert hat. Ich würde mal sagen, dass die männliche Welt spannender geworden ist in den letzten 30, 40 Jahren, weil die Rollen der Männer vielfältiger geworden sind. Also ich meine, wenn man sich anguckt, so das kann man ja sogar im Kleidungsstil der Männer feststellen. Ja. Der Mann war wahrscheinlich vor 50 Jahren noch festgelegt. Im Job hatte er einen Anzug an und in der Freizeit hatte er, was durfte er tragen? Mein Vater habe ich zwar immer noch auch in der Freizeit mit so einem Hut gesehen, das war irgendwie, das wäre wie festbetoniert. So. Und wenn man sich selbst das anguckt, so ist ja, sag ich mal, der Mann ist vielfältiger auch in seiner Mode geworden und in seinem Auftreten. Und das spiegelt ja nur das wieder, dass der Mann auch in seinen Rollen vielfältiger, von der klassischen Rolle des Ernährers ist er mittlerweile zum Partner, zum gleichberechtigten Partner, ich sage das ganz bewusst, gleichberechtigten Partner, nämlich auch in der Familie, der ein gleichberechtigter Partner, dem genauso es obliegt, sich um das Thema Erziehung zu kümmern, so, weil die Frau eben auch in die Rolle wachsen durfte, eben auch den Ernährer spielen zu dürfen. Also diese Vielfalt ist größer geworden und ich sehe das als absolutes Geschenk. Und es mag Männer geben, die sich immer noch, sage ich mal, vielleicht den holzschnittartigen Macho oder Urzeitmenschen zurückgesehnen, so die fühlen sich vielleicht beim amerikanischen Präsidenten aufgehoben, wobei das für mich so eine Trotzreaktion. Früher nimmt uns vielleicht was. Ich sehe das eigentlich ganz anders und ich habe den Eindruck auch so bei den Playboy-Lesern und Männern, mit denen ich zu tun habe, dass sie das sehr wohl als Geschenk wahrnehmen, dass die männlichen Rollen vielfältiger geworden sind und nicht mehr reduziert sind auf den der sich für Autos interessiert, für viel Geld interessiert und dann das Geld nach Hause bringt.
Ja, das kann ja auch nebenbei passieren. Das ist ja der springende Punkt. Ich fand das auch so, ne? Also ich habe 2 Monate Elternzeit gemacht, als meine Frau und ich vor 2 Jahren Eltern geworden sind. Ich habe das richtig gefeiert. Ja. Ich fand das großartig, mich um den Haushalt zu kümmern, einkaufen zu gehen, irgendwie meine beiden Mädels zu versorgen. Das hat irgendwie richtig großen Spaß gemacht auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite finde ich es so spannend, dass es dann immer noch doch so viele Menschen gibt, die halt, wie gesagt, jedem das Seine, ne? Aber die halt dann immer noch das Gefühl haben, man will ihnen was wegnehmen. Ne? Da sind wir bei zig verschiedenen Themen, ob das die Rolle des Mannes ist, ob es um Tempolimit auf Autobahnen geht oder was auch immer. Ne? Aber dass die Leute immer Angst haben, dass man ihnen was wegnimmt, das finde ich spannend.
Veränderung. Ich glaube, dass Menschen extrem viel Angst, das, ich glaube, jeder hat merkt es selber bei sich selbst auch vielleicht, weil ich sag mal so, bestimmte Dinge, an die hat man sich gewöhnt, die geben einem Sicherheit. Und jede Form von Veränderung bedeutet erstmal Unsicherheit. So. Aber weil du das sagst, eben auch mit den Kindern, ich kenne eben tatsächlich ein bisschen diese zwei Perspektiven oder diese zwei Rollen. Ich habe insgesamt ja 4 Kinder, 2 kleine Kinder und 2 erwachsene Kinder und die 2 erwachsenen Kinder, die mussten schon noch ganz schön zurückstecken. Also in meinem Job, da war ich der Meinung so, war ich damals auch so der Alleinverdiener und ich muss jetzt Karriere machen und das habe ich sozusagen allem alles andere habe ich dem untergeordnet, so. Und ich war immer der Meinung, dass ich ein fantastischer Vater bin bei meinen großen Kindern, so. Hm. In der Rückschau muss ich sagen, ich war ein fantastischer Wochenendvater, so. Und jetzt, ja. Und jetzt versuche ich schon deutlich mehr auch den Fokus drauf zu richten, so. Also einfach, weil ich merke ja, mir würde was entgehen. Also ich kann ja weiter sagen, okay, Mensch, Kindererziehung sind die Mütter wahrscheinlich, aber ich weiß nicht, ob du das kennst. Es war, glaube ich, es gab da, glaube ich, auch eine Dokumentation darüber. Da hat man Väter am Sterbebett oder Männer am Sterbebett gefragt, so, gibt es eine Sache, die du bereust? Mhm. Und es waren, glaube ich, nicht 98%, es waren, glaube ich, nicht 99%, sondern es waren, glaube ich, 100% aller Männer haben gesagt, dass sie zu wenig Zeit mit ihrer Familie oder mit ihren Kindern verbracht haben. So.
Ja.
Und das ist schon ja auch vielsagend.
Absolut. Und fühle ich total. Ich meine, manchmal braucht es dann vielleicht, es klingt jetzt ein bisschen, soll die Sache nicht klein machen, ne? Aber es gibt's halt einfach manchmal. Manchmal braucht es dann vielleicht auch so eine Erkrankung, wie jetzt zum Beispiel bei mir oder dann eben bei vielen anderen Leuten, oder eine existenzielle Krise vielleicht, um wirklich auf diese Sachen aufmerksam gemacht zu werden. Ich weiß nicht, man spricht ja da in der Psychologie gerne von sekundärem Krankheitsgewinn, heißt es dann ja. Und das fühle ich schon sehr, weil ich könnte natürlich meinen 7-Tage-Job machen von 9-to-5 und so weiter. Und natürlich geht es mir nicht gut mit der Erkrankung und vielen anderen, wie gesagt, ja noch viel schlechter. Deswegen will ich das nicht bagatellisieren. Ich hoffe, das kommt jetzt nicht falsch rüber. Aber auf der anderen Seite hätte ich so viele erste Male bei meiner Tochter nicht mitbekommen, ja, ob das die ersten Schritte sind, die ersten Worte, überhaupt dieses den ganzen Tag rumzulaufen, als Abenteurerin unterwegs zu sein, die Welt zu entdecken und auch wenn ich als Papa nicht mit ihr gerade auf den Spielplatz gehen kann oder so, trotzdem irgendwie dabei zu sein und diese Dinge erleben zu dürfen. Und ich bin, auch wenn das paradox klingt, auf eine gewisse Art und Weise auch ein Stück dankbar, dass mir diese Erkrankung irgendwie in der einen oder anderen Situation, wie gesagt, ne, das muss man ganz deutlich sagen, aber wirklich einen Riegel davor schiebt und dass man einfach, man wird ja so viel demütiger und dankbarer und konzentriert sich wirklich auf diese kleinen, vermeintlich kleinen Dinge. Und was ich so spannend daran finde, ist, dass man dadurch auch einfach viel gelassener wird. Denn sagen wir mal, wie es ist, es gibt wahnsinnig viele Dinge, die nervig sind. Ne, wenn du zum 20. Mal sagen musst, so, wir gehen jetzt raus, wir ziehen die Jacke an oder sonst irgendwas.
Ja.
Und auf der anderen Seite, oder am Essenstisch oder was weiß ich, ist ja auch egal. Es gibt so viele Dinge, wo wir in unserem Erwachsenenmodus sind und wo es dann einfach irgendwie schnell und funktional sein muss. Und wo ich es dann aber schaffe, immer mal wieder aus der Situation einen Schritt zurückzutreten und sage, ich würde jetzt vielleicht eigentlich gerade wütend werden, aber wer weiß, wie oft ich diese Situation mit der Kleinen noch habe. Und es gibt dann auch neben den ganzen vielen ersten Malen ja mit Kindern auch ganz viele letzte Male, ja, ob das Kuscheln ist oder je nachdem, wie groß sie halt sind. Und sich das zwischendurch bewusst zu machen, dafür ist es tatsächlich irgendwie hilfreich.
Ja, es ist unersetzlich. Da zu sein, kannst du durch nichts zersetzen. Also
hinterher ist man halt immer schlauer, ne? Also das ist leicht. Deswegen, also ich finde immer, wenn man in der jeweiligen Situation, und das hast du ja, alles nach bestem Wissen und Gewissen trotzdem macht, ne, kann dir ja keiner einen Strick draus drehen.
Nee, kannst du natürlich nicht. Und ich bin schon jemand, der versucht, möglichst wenig zu grübeln und schon auch gar nicht zurückzugucken und hätte Fahrradkette, wie es ja schön heißt. So. Das bringt ja auch gar nichts. Also ich bin schon auch grundsätzlich ein Mensch, der sehr aus dem Moment heraus agiert. Ich bin auch niemand, der jetzt groß in die Zukunft guckt und denke, ich muss die sozusagen Weichen stellen, damit ich irgendwann mal das und jenes so. Ist zum Beispiel eine Frage, die habe ich, glaube ich, ich hoffe zumindest, niemals einem Bewerber im Jobgespräch gestellt. Ja. So, wo siehst du dich in 10 Jahren? So, weil verdammt nochmal, woher soll man das dann wissen? Ich meine, du merkst es selber an deiner Krankheit. Ich meine, wenn dich jemand vor 5 Jahren gefragt hätte, hättest du dich wahrscheinlich jetzt nicht als Leak-Podcaster gesehen, obwohl ich das eine brillante Idee finde. Das ich mal so, by the way. Aber so,
auch da sind wir wieder beim Thema sekundärer Krankheitsgewinn. Genau. Du hättest dich nie in mein Bett gelegt, wenn ich nicht krank geworden wäre. Sind eigentlich wo wir gerade über deine Kinder und auch über dich als Vater sprechen, werden deine Kinder auch auf deinen Job angesprochen?
Ich sag mal so, das verändert sich schon. Als mein ältester Sohn, der jetzt 25 geworden ist, gerade als er 12 war und ich ihm erzählt habe, so, du, ich werde jetzt Chefredakteur von Playboy, hat er mich so angeguckt und dann sah ich, wie sein Gesicht zitterte und er anfing zu heulen und gesagt, kannst du nicht Chefredakteur vom Kicker oder vom, so. Das hatte sich dann tatsächlich als er in die Pubertät kam, hatte sich das dann doch geändert, da fand er das dann doch ganz cool. Und es ist schon so klar, klar. Also das wissen natürlich auch seine Kumpels im Fußballverein, wissen natürlich schon auch, was ich mache und ja, aber ich versuche ehrlich gesagt jetzt, also wie soll ich sagen, ich kann es natürlich nicht genau sagen, ich weiß jetzt nicht, wie sie mit ihm umgehen, wenn ich nicht dabei bin, aber sie nehmen mich, glaube ich, schon als relativ gewöhnlichen Vater wahr.
Ja.
Und die reden mit mir lieber über Fußball, ehrlich gesagt. Als
über was ja nun mal auch eben oft Thema im Playboy nun mal ist, ne? Also ganz wichtig einfach für alle nochmal, die jetzt vielleicht sagen, im Playboy gibt's Interviews. Ja, und zwar sehr, 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 sehr gute. Aber Abschlussfrage zu deinem Job eigentlich. Gibt's denn irgendwie noch irgendjemanden, egal ob männlich oder weiblich, wo du sagst, das wäre ein Traum, den oder die nochmal im Playboy-Magazin zu haben, egal ob jetzt bebildert oder im Interview?
Ja, also ja, gibt's natürlich. Also wenn wir über Interviewpartner sprechen, gibt's zwei, die ich sehr gerne im Interview hätte. Und zwar der eine ist der Papst. Aha. Den hatte ich tatsächlich noch nicht im Interview. Und der andere, der hat tatsächlich zweimal schon dem Playboy ein Interview gegeben, aber das war vor meiner Zeit. Einmal war 1990 und 2004. Und ich würde tatsächlich gerne ein aktuelles Interview mit ihm haben. Das ist Donald Trump.
Tatsächlich mit Donald Trump. Ja. Ich meine, guck mal, wir können ja beim nächsten Mal, er ist ja bei Joe Rogan im Podcast gewesen, vor einigen Monaten. Vielleicht legt er sich noch in die Mitte.
Vielleicht. Dann haben wir aber keinen Platz mehr. Nee, da musst du anbauen, da brauchst du ein größeres,
ja,
da brauchst du richtiges Familienbild.
Dafür brauche ich noch ein bisschen Reichweite mit dem Podcast, bis ich hier anbauen kann. Warum den Papst?
Warum den Papst? Weil es, glaube ich, grundsätzlich sehr überrascht hat und weil ich vom Papst schon wissen wollen würde, also die Kirche ist ja, sag ich mal, sehr unter Druck, weltweit, aber vor allem natürlich auch in Deutschland. Also ich habe die Zahlen nicht parat, aber die Kirchenaustritte sind massiv. Und mich würde schon interessieren, wie der Papst, also ich werde öfters gefragt, so, wie passt denn eigentlich ein Magazin wie der Playboy in die Zeit? Seid ihr noch zeitgemäß? Und da habe ich natürlich meine Antworten drauf und ich würde gerne die Antworten vom Papst persönlich hören, wie er denkt, dass die Kirche zeitgemäß ist. Und ich glaube, also wenn, mit Gott selber kann ich nicht sprechen, er wird mir kein Interview mehr geben, da wird mir das wahrscheinlich als Fake News ausgelegt werden. Also muss ich mit seinem Stellvertreter sprechen.
Ja.
Also deswegen würde mich der Papst schon sehr reizen als Interviewpartner.
Ja, sehr, 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 sehr spannend, weil man ja auch merkt, dass die Arbeit, die Gemeinden machen, die die Kirche quasi, ich sage es mal, an der Basis macht, ne, eine völlig andere ist, als die, die die Kirche als Institution macht.
Ja. Ja,
ne?
Ja.
Deswegen finde ich das, also ich finde es unglaublich wichtig. Ich persönlich zum Beispiel glaube es ja einerseits was sehr Privates, mit Kirche als Institution kann ich nicht so viel anfangen, aber es ist tatsächlich, glaube ich, einfach super wichtig für die Gemeindearbeit und alles, was da auch an sozialen Projekten läuft und so weiter. Deswegen fände ich das auch sehr spannend. Bist du ein gläubiger Mensch?
Also ich habe den Glauben verloren damals, als 1976 Franz Beckenbauer den FC Bayern verlassen hat und zu Cosmos New York gegangen ist. So, da habe ich, glaube ich, zum ersten Mal am lieben Gott gezweifelt.
Zumindest am Fußballgott.
Zumindest am Fußballgott. So. Und bin ich ein... Das ist eine ganz schwere Frage, die ich gar nicht so einfach beantworten kann. Ich glaube schon... Also ich verstehe, ich bin ja kein Wissenschaftler, ich bin auch nicht Einstein und ich verstehe gar nicht, warum wir hier sind. Mhm. Ich verstehe das Weltall und ich verstehe ganz sehr, sehr vieles. Ich verstehe deine Krankheit nicht. Ich verstehe eigentlich die wenigsten Dinge, die auf dieser Welt passieren, kann ich mir erklären. So. Und deshalb frage ich mich, ob es nicht doch irgendwie einen, das klingt naiv, einen göttlichen Plan, bin ich mir auch nicht ganz sicher. Aber woher kommt das Leben? Ich meine, das an diese Art von Spiritualität möglicherweise, glaube ich schon, dass das Ganze, das ist schon eine göttliche Kraft, die das Leben erschaffen hat.
Wir sind es ja gewohnt, Dinge zu erklären, ja, uns mit dem zu beschäftigen, was wir sehen können. Ja. Was schon insofern skurril ist, als dass, keine Ahnung, also wir so viele Teilchen und Wellen und Frequenzen, mit denen wir arbeiten, ob das jetzt WLAN ist oder was weiß ich, Dinge, die messbar sind, die wir nicht sehen, die ja trotzdem da sind. Und das ist im ganzen Universum so. Ich bin passenderweise, das wissen die meisten Leute, die den Podcast hören und auch mich schon länger kennen, großer Astronomie-Fan. Ich bin fasziniert von allem, was mit dem Universum zu tun hat. Es gibt auch tatsächlich für jeden Gast hier im Podcast gibt's ein kleines Geschenk, ein kleines Dankeschön nachher für die hier waren. Und du wirst feststellen, es hat auf jeden Fall mit dem Thema was zu tun. Und ich meine, guck mal, selbst aus wissenschaftlicher Warte heraus können wir nicht, obwohl der Urknall immer noch die gängigste Theorie ist, nicht erklären, was war vorher, was war vorher, was war vorher, was war. Das lässt sich ja nicht denken. Oder genauso, wohin dehnt sich das Universum eigentlich aus? Und was ist dahinter, was ist dahinter, was ist dahinter? Also in unserer Vorstellung gibt es ja weder eigentlich eine Unendlichkeit und auch kein Nichts im klassischen Sinne. Ja. Und ich denke mir so, wenn wir schon die einfachsten Fragen eigentlich, die es ja sind, nicht beantworten können, ne?
Weißt du, mit welcher Frage ich mich schon lange auseinandersetze? So, warum, was das an uns Menschen ist? Und zwar auch die Religionen beschäftigen sich ja mit dem Leben danach.
Ja.
Also was passiert? Werde ich als Gänseblümchen wiedergeboren oder gar nicht? Ist dann die Stille, die Dunkelheit so? Hast du eigentlich schon mal drüber nachgedacht, was du vor deiner Geburt gemacht hast? Ist so wenige Menschen, wer scheint es zu beschäftigen? Wir beschäftigen uns mit dem Leben danach, aber mit dem Leben davor.
Ich glaube ja, das ist, wie gesagt, mein sehr persönlicher Glaube und da mögen vielleicht einige drüber schmunzeln, aber ich glaube, dass unsere Seelen sich vorher zusammengesetzt haben und sich vielleicht über die ganzen Pirouetten, die wir hier drehen, auf diesem Planeten einfach gerade schlapp lachen, weil die sich sagen, das haben wir vorher so besprochen, dass die sich so treffen und dann die und die Themen miteinander besprechen und das miteinander auszuarbeiten und auszuklamüsern haben. Das ist für mich tatsächlich eins. Also wir kommen irgendwo her und das ist auch das, wo wir wieder hingehen. Das ist so mein Bauchgefühl. Und da
also schon ein Kreis.
Schon ein Kreis, genau. Und ich würde auch von sowas sprechen wie einem Kollektivbewusstsein oder so vielleicht. Da gibt es auch ganz spannende Forschung zu, wo kommen eigentlich Erinnerungen her und sowas. Ja. Ne? Also dass man zum Beispiel, man hat Plattwürmern, die sind dazu in der Lage, sich, also da wächst alles wieder nach und in Forschung wurde in der Kopf abgetrennt, da wo das Gehirn drin ist. Die wurden vorher trainiert auf gewisse Dinge, die sie also nicht wissen konnten. Dann hat man ihnen den Kopf abgetrennt, das ist alles nachgewachsen inklusive Gehirn und trotzdem konnten die noch die Sachen von vorher wieder, was man ihnen antrainiert hatte. Das heißt, die Erinnerung muss nicht zwingend im Gehirn verankert sein. Das kann
also vielleicht im kleinen Finger.
Zum Beispiel, das kann auch sein. Also wo auch immer es herkommt. Aber ich glaube, dass wir da, wo wir herkommen, auch wieder hingehen und dass es irgendwie einen Zusammenhang gibt. Ja.
Gott, das ist ja faszinierend. Also das ist ja auch ein sehr ganz groß, ganz weites Feld. Wie viel Zeit hast du hier vorgesehen? Also wie lange?
hier liegen? 20 Minuten oder 20 Stunden. Das kommt drauf an. Ich will dich auch von deinem Halburlaub nicht so lange abhalten.
Also das ist völlig faszinierend. Also ich hatte natürlich ja auch eine Vorstellung, wie das sein könnte, so mich zu dir ins Bett zu legen. So.
Ja.
Und ich habe tatsächlich selber auch, im Liegen? Im Liegen schlafe ich normalerweise, ich lese vielleicht im Liegen. Ansonsten mache ich relativ wenig im Liegen und mich unterhalten. Das kennst du ja vielleicht so. Das ist so ein Klischee in einer Partnerschaft. So, du legst dich abends ins Bett, willst vielleicht schlafen oder willst Sex haben. Sie will reden. Und da wird man ja ganz fürchterlich müde. Und ich hatte jetzt auch befürchtet, dass wenn du anfängst zu reden, dass ich ganz fürchterlich müde werde, weil es jetzt ein Problemgespräch wird. Aber ich stelle fest, so, ich bin eigentlich ganz wach. Also es ist für mich eine neue Erfahrung, im Bett zu liegen und wach zu bleiben, während man sich unterhält.
Aber das ist nochmal ein ganz guter Input, ein ganz guter Impuls, dass ich zwischendurch meine Podcast-Gäste immer mal frage, ob sie denn, wenn lange nichts mehr kommt und ich hier anfange, irgendwelche Monologe übers Universum.
Genau. Schatz, schläfst du?
Richtig, richtig fies wird es erst, wenn die dann sagen, ja, lass mich bitte schlafen. Nein, aber das freut mich ja, dafür ist ja der Podcast auch einfach ein Stück weit gedacht, dass man einfach in meiner Situation Dinge bespricht oder das auch einfach ein Setting ist, wo man vielleicht einfach sich so gemütlich fühlt und es so entspannt ist, dass man anfängt auch immer ein bisschen zu sinnieren und über Dinge zu sprechen oder nachzudenken, über die man vielleicht vorher irgendwie nicht nachgedacht oder zum Beispiel ich dir Fragen über deinen Job stelle, die vielleicht jetzt ein bisschen auf der Hand lagen, aber dass man jetzt von Papst über Plattwürmer zum Universum kommt.
Ja, die Plattwürmer, ist, die sich ohne Kopf dran erinnern können, was sie vorher gemacht haben, das wird mir, also das nehme ich jetzt schon mal auch mit, den Plattwurm.
Ich schick dir den Studienlink hinterher, da kannst du dich doch mal ausführlich damit beschäftigen. Okay, jetzt wissen wir aber auch, was Florian Beutin vorwiegend im Bett macht und wie die Gespräche mit deiner Frau grundsätzlich zu laufen. Genau. Lass uns schnell ablenken. Du, was wir gemeinsam haben, ist, dass du zu Hause ja wahrscheinlich auch einen Nachttisch hast.
Ne? Ich habe zu Hause auch einen Nachttisch.
Ja, das ist richtig. Ist so. Genau. Und bei mir gibt's ja die Kategorie, den Nachttisch mit einer Schublade, die noch größtenteils leer ist, aber jeder, der hier hinkommt in den Podcast, der was reintun darf und was mitbringt, wo er sagt, das gehört hier auf jeden Fall in diesem Podcast in den Nachttisch. Was hast du mir mitgebracht?
Naja, ich finde schon, dass man, wenn man im Bett liegt, ich habe es vorhin auch gesagt, also entweder führt man Problemgespräche, da werde ich immer sehr, sehr müde, oder man hat Sex, das kann man machen.
Dass du das nochmal klargestellt hast, bei welchem du müde wirst.
Genau. Also ich habe dir jetzt kein Sex-Utensil mitgebracht, so, aber man kann im Bett ja auch sehr gut lesen. Und ja. Man kann auch im Bett so schmökern. Und ich habe dir ein Buch mitgebracht, so, das natürlich auch was mit mir zu tun hat. Nämlich ist es eine Chronik, und zwar das ist eine Chronik über 50 Jahre deutsche Playboy.
Oh.
Die ist sehr limitiert und das ist so ein Buch auch so, finde ich so, das ist groß, großformatig, das heißt, man das ist ganz praktisch, wenn du hier liegst und da kannst du ein bisschen drin blättern, schmökern, das sind auch längere Texte, da sind Interviews, klassische Interviews drin, sind aber auch Bilder drin, da kannst du dir auch Bilder
angucken. Ja, so. Gern.
So, also ich habe mir gedacht, das ist eigentlich eine perfekte Nachttischlektüre.
Hast du jetzt gerade nicht zur Hand zufällig, also für alle, die bei YouTube so gucken, das schneide ich euch dann hinterher rein, dann machen wir die offizielle Übergabe dann.
Richtig, genau, das habe ich jetzt. Ich weiß gar nicht, wie groß ist denn deine Schreibtischschublade, weil das ist ein ganz schön großes Buch.
Ja, ich glaube, wenn ihr reingucken wollt, ich glaube, das könnte knapp werden. Da
passt halt sonst nichts.
Aber ganz ehrlich, je nach Reichweite, wenn ich angebaut habe von dem Podcast, gibt es auch einen größeren Nachttisch.
Da kann er sich einen größeren Nachttisch leisten, genau.
Passt auch das Buch da dann da rein. Ja, sehr stark. Also, dass wir dann auch auf solche Themen kommen, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Hast du auch schon mal das Gefühl gehabt, wo wir gerade bei so Sachen wie Reinkarnation oder so waren, ne?
Ja.
Dass du schon mal jemand anders warst?
War ich schon mal jemand anders? Nee, das Gefühl hatte ich nicht. Ich hatte eher das Gefühl, ich weiß nicht, wie dir das geht. Also ich bin in München geboren und habe lange in Bayern gelebt, habe aber auch in Berlin gearbeitet, in Hamburg und lebe ja inzwischen in Ostdeutschland, also in Brandenburg. Ich bin mit meiner Familie nach Brandenburg gezogen. So. Und ich werde natürlich immer wieder gefragt, auch von Münchnern, also für die ist Brandenburg so weit weg wie die dunkle Seite des Mondes, also die Rückseite des Mondes. So. Wie kann man denn da hingehen als Bayer? Und es ist tatsächlich so, ich fühle mich, also sagen wir so, meine Verwandtschaft, mütterlicher und väterlicherseits, kommt aus Sachsen. Also es kommt aus den, wie man heutzutage sagt, neuen Bundesländern, so aus Ostdeutschland. Und ich fühle mich den Menschen in einer gewissen Art und Weise vertraut. Und ich habe da sicher nicht vor 100 Jahren schon mal gelebt, so, aber ich glaube eher so an Dinge, so, dass man bestimmte Sachen in sich trägt, glaube ich. Also, dass bestimmte Sachen vielleicht weitergegeben werden, vererbt werden. Also, dass man schon auch irgendwo herstammt, um es vielleicht so zu sagen. So. Aber ich war wahrscheinlich nicht irgendwann mal, vielleicht war ich mal der Hofnarr im 17. Jahrhundert. Vielleicht das, keine Ahnung. Aber
da hatte Playboy noch eine andere Bedeutung.
Da hatte Playboy noch eine andere Bedeutung, genau.
Ja, sehr gut. Naja, du, wer weiß, vielleicht stehst du irgendwann in der Küche und kannst auf einmal einen Erzgebirge-Eintopf kochen oder sowas. Also
ja, ich würde es mir gut trauen, zumindest, ja.
Kochst du gerne?
Ich sagen wir so, auch meine Frau kocht gar nicht gerne. Das heißt, wir würden verhungern. Oder
guck
wir würden
mal, Schatz,
jeden Tag
hast du das gehört? Es gibt noch jemand.
Oder wir würden jeden Tag essen gehen. Ja. So. Nein, es ist tatsächlich so, ich koche einfach auch sehr gerne.
Ja.
Doch, ich mache das gerne. Also ich finde, dass die Küche ist sozusagen mein Revier.
Ja,
oder achte ich auch drauf, da lasse ich auch niemanden einfach so rein, so. Und ich finde, ganz ehrlich, also wenn du auch kochst, weißt du das, dass man in der Regel ja mit der Vorbereitung eines Essens länger beschäftigt ist, als mit der Einnahme des Essens. Also das ist ja relativ schnell passiert,
ist,
danach
ist man durch. Man darf keine Kosten-Nutzen-Rechnung aufstellen, wenn man das als Grundlage nimmt dafür, ob es sich lohnt zu kochen oder nicht. Dann
genau. Also macht einem der Vorgang Spaß. Und ich finde, dieser Vorgang, da steckt ganz viel drin. Ich finde, es ist sehr was Beruhigendes. Ich kann mich da konzentrieren meditativ. Ja. So, man ist auch, ich bin auch nicht der Teamkocher. Ich bin auch nicht der, der sagt so, und du schnippst mal bitte das und dann machst jenes und dieses so. Ich koche schon gerne alleine.
Das geht mir gerne.
Das mache ich genauso. Mach ich dann auch meiner Umwelt deutlich, bitte, ich möchte das gerne alleine machen. Nee, und das, also ich koche gerne, ja.
Ja, das heißt, das nächste Mal treffen wir uns bei dir.
Wir können uns gerne bei mir treffen, können wir uns überlegen, ob wir uns dann hinlegen oder was wir machen. Aber
auf jeden Fall bitte in einem klimatisierten Raum.
Es ist wirklich heiß hier.
Es ist wirklich heiß hier und das liegt nicht an der Playboy-Ausgabe, beziehungsweise an dem Jubiläumsbuch, was du mir mitgebracht hast, aber mit unter anderem. Vielen Dank dafür, auf jeden Fall, für das Mitbringen. Ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Idee und ist einfach was ja auch, weißt du, wenn du jetzt eine normale Playboy-Ausgabe mitgebracht hättest, hätte ich gesagt, gut, das gibt's jetzt in vielen Haushalten. Ja. Aber die Jubiläumsausgabe am Bett liegen zu haben, das ist schon, finde ich, schon was Besonderes. Ja,
Buchform sogar. Das und es ist wirklich limitiert. Also es gibt's auch gar nicht mehr. Also.
Fühle mich sehr geehrt und freue mich sehr darüber. Jetzt haben wir gerade über das Universum gesprochen. Jetzt habe ich so schön angeteasert und habe gesagt, gib gleich ein kleines Dankeschön für Florian noch. Und zwar habe ich hier etwas für dich. Das bekommt jeder Podcast-Gast von mir und das passt dann sehr gut zum Thema und regt dich vielleicht auch noch mal ein kleines bisschen dann zum Nachdenken an. Ich habe ja gemerkt, dass du da relativ offen für bist. Und zwar ist das ein kleines Stück von einem Meteoriten.
Ach nein.
Da bin ich halt großer Fan von. Der ist, glaube irgendwann in den 1940er Jahren gefunden worden, also dieses Stückchen jetzt hier. Und der war vorher über 4,5 Milliarden Jahre im Universum unterwegs.
Vielen Dank. Also das ist wirklich, ich habe noch nie, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe noch nie einen Meteoriten geschenkt bekommen oder einen Teil dessen. Ich kann euch sagen, wann er gefunden worden ist. Mhm. Und zwar am 12. Februar 1947, und zwar um 10.38 Uhr in Ostsibirien.
So und, genau wie das protokolliert heutzutage.
Ja, ja, und das Teil ist etwa, also es ist älter als wir beide zusammen.
Bin ich mal gespannt.
4,5 Milliarden.
Okay, aber nur ein bisschen älter.
Nur ein bisschen. Vielen Dank, lieber Pascal, das ist wirklich ein ganz besonderes Geschenk.
Sehr, sehr gerne.
Freue ich mich sehr darüber.
Genauso wie ich mich darüber freue, dass du hier warst, mein Gast warst bei Hör mal, wer da liegt im Podcast. Und ich hoffe, dass du dich immer noch wohlfühlst, mit der Entscheidung so schnell zugesagt zu haben.
Doch, ich meine, damit musst du klarkommen, dass ich dir jetzt deinen Kopfkissen voll geschwitzt habe mit meinen Haaren. Aber für die Temperatur kann ich ja nichts hier.
Nein, es wird ja auch, das sei vorweg gesagt, es wird regelmäßig gewaschen. Das auch für alle, die noch kommen wollen und sich jetzt Sorgen machen. Wobei je nachdem nach Neigung gibt es ja vielleicht auch Leute, die sagen, ach, da wo der Herr Beutin gelegen hat.
Das hoffe ich nicht, dass du solche Leute einlädst.
Hier. Möchte ich mich dann auch legen. Vielen Dank für deinen Besuch. Es war großer Spaß, große Freude.
Vielen Dank für die Einladung.
Dass du dich dazu gelegt
hast. Keine Sekunde bereut.
Sehr schön. Das macht wirklich Spaß. Das freut mich. Und es gibt ja hier bei mir noch das große Podcast-Sternbild, den großen Schlafwagen. Da wird Florian jetzt auch noch einen Stern aufkleben und seine Widmung draufschreiben. Das sehen dann alle bei YouTube. Das werde ich euch hinterher einblenden. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr alle einen einigermaßen stabilen Tag habt, dass ihr gerne zugehört habt. Wie sagen die Influencer heutzutage, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Sehr gerne natürlich auch abonnieren. Und ansonsten wünsche ich euch allen einfach viel Gesundheit. Dir natürlich auch. Das ist klar, Florian, deiner Familie. Lieben Gruß übrigens an deine Familie. Sag Dankeschön, dass ich dich ausleihen durfte jetzt für,
danke,
für,
danke.
Für die Zeit.
Richtig aus.
Und alles Gute für euch. Bis zur nächsten Folge. Freue mich. Tschüss.
Ciao.
Hör mal, wer da liegt. Gespräche auf Augenhöhe. Der Podcast im Bett. Mit Pascal Hillgruber.